Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel aus Koblenz, Pfarrer bei der Bundespolizei.
Ja, und hier ist Wolfgang Edler in Bad Oeynhausen, Heidinghausen-Dehme. Wieder mal zugeschaltet, ja, und wir hoffen auf gute Internetverhältnisse.
Man weiß es nicht. Das ist wie mit dem Wetter, ne? Das ist neuerdings das wie mit dem Wetter. Also Manchmal ist irgendwie so Schneegestöber, manchmal ist Sonne, manchmal flutschen die Daten, manchmal stockelt es eher. Wir kommen im, weiß ich nicht, 21. Jahrhundert, ne?
Genau. Wir unterhalten uns auch gar nicht mehr über das Wetter, sondern nur noch über das Internet. Wie ist denn ich heute das Internet so?
Oh, läuft. Ja, ach, ich merke immer so, ich habe so Rückenprobleme bei diesem Datenstrom. Ah.
Genau. Ja, du machst dir ja schon Sorgen, dass deine Lebensgefährtin demnächst sich auch noch einschaltet ins Internet, ne? Und dann.
Ja, weil die ja auch immer ständig Videokonferenzen macht und das geben diese Heimanschlüsse gar nicht her. Also ich glaube, wir brauchen so eine super Breitband-Satelliten-Sonst-was-Verbindung, mindestens 6G, glaube ich. Das ist ja tatsächlich ein Problem, wenn alle Leute mobil arbeiten, wie in unseren kleinen Endgeräten, da geht ja nichts hier. Aber naja, gut, das soll nicht unser Problem sein, oder es ist unser Problem, aber kann man wie das Wetter, man kann es eh nicht ändern.
Ja, genau. Ja, und dabei war ich ja diese Woche ganz analog und real und in echt weg. Wir haben einmal im Jahr immer unsere traditionelle Pfarrerinnen- und Pfarrertagung auf Langeoog. Du bist ja auch oft genug mit gewesen und das ist eine tolle Sache. Für die das so gar nicht nachvollziehen können, Pfarrerinnen und Pfarrer sind unglaublich wichtig. Und du guckst schon wieder sehr interessiert.
Moment, Einspruch, euer Ehren.
Nein. Also sie haben zumindest selbst das Gefühl, es gibt immer Termine, die sind so wichtig, dass wir zwischendurch weg müssen oder später kommen müssen oder früher weg müssen oder sonst was. Und das war wohl früher auch im Kirchenkreis hier so, wenn man gesagt hat, wir machen jetzt mal so eine Klausurtagung, dann war immer ein großes Kommen und Gehen und später kommen und früher gehen an der Tagesordnung. Und dann hat man irgendwann vor vielen Jahren mal gesagt, es gibt vom Kirchenkreis Minden auf Langeoog ein Gruppenhaus, und da hat unser Kirchenkreis auch so ein paar Aktien von sozusagen. Und dann fahren wir doch da mal hin, weil dann müssen wir pünktlich an der Fähre sein. Wer um die Zeit nicht da ist, der kommt eben nicht rüber. Und dann ist es auch nicht so einfach, mal eben zwischendurch oder früher nach Hause zu fahren. Das hat sich sehr bewährt. Aber und das ist zu einer super Institution geworden, in der wir uns ja kollegial miteinander austauschen und in der wir uns auch Themen stellen. Das heißt, das Ganze ist auch nicht nur ein gemütliches und nettes Zusammensein, sondern auch Fortbildung. Ja, naja, da bin ich beides, jetzt gestern Nachmittag von wiedergekommen.
Genau, man darf ja beides, man darf ja auch ein bisschen, ist ja auch wichtig, sich unter den Kollegen mal zu unterhalten und zu treffen, in Ruhe auch mal, ne? Ist ja auch ganz schön. Und manchmal passiert das ja, daran kann ich mich auch gut erinnern, als es mal so ein Virus gab und die gesamte Fahrkonferenz sozusagen komplett mit Grippe nach Hause gekommen ist und der halbe Kirchenkreis, nee, nicht der halbe, sondern ich glaube eher so 90% ausgefallen waren. Auch das kann passieren. Das sind so kleine Anekdoten.
Genau. Das zeigt uns dann, dass wir so wichtig nämlich gar nicht sind.
Ja, die Welt doch.
Dreht sich also tatsächlich doch. Auch weiter.
Ja, man merkt ja, was wichtig ist, oft erst, wenn es fehlt, ne?
Ja, genau, richtig. Das ist auch mal gut.
Also Fahrer, die nicht da sind, werden oft noch mehr wahrgenommen, als wenn sie da sind. Das kann auch schon mal passieren.
Ja, genau. Das ist vielleicht manchmal auch nötig.
Das ist ja fast schon das Thema, ne, was ihr so hattet.
Ja, wir hatten auch wieder unser legendäres Abschieds-Fischbuffet. Sehr lecker. Ich glaube auch in dieser Form zum letzten Mal dieses Jahr, weil die Frau, das ist ja ein Selbstversorgerhaus und die Küchendamen, die da mitfahren, die eigentlich sonst im realen Leben ganz andere Tätigkeiten im Kirchenkreis machen, die Chefin, die geht dieses Jahr auch in Ruhestand. Und da fragte man sich doch sehr, wie soll das in Zukunft werden? Und Ruhestand war überhaupt unser Thema da auf Langeoog. Wir haben nämlich wirklich eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen hier, die in den nächsten 2 Jahren in Ruhestand gehen werden. Und da wird sich ganz schön was ändern. Nicht nur beim Fischbuffet.
Genau.
Ja, und das hat uns da sehr beschäftigt. Wie ist das, Lars? Fahrt ihr von der Polizei auch alle miteinander mal so eine Woche weg?
Ja, wir fahren ja öfter mal zusammen weg, weil wir ja, wenn wir uns treffen, in unsere Konferenzen ja immer haben und da sind wir, dann müssen wir ja alle raus und dann sind wir halt mal in Berlin und mal in München und mal, weiß ich nicht, in Lübeck oder so. Das machen wir auch, ja, genau. Zwar nicht auf eine Insel, aber eben, wir fahren auch zusammen weg, klar. Mhm. Genau.
Dann ist die ganze Polizei
ja, irgendwo. Ja, das Thema. Genau. Was du gerade so gesagt hast, das ist ja ein interessantes Phänomen. Das ist ja nicht nur bei der Kirche so, sondern das ist ja in vielen Bereichen so, dass man so ein bisschen es versäumt hat, so kontinuierlich Nachwuchs zu erzeugen, sondern da so gewisse Wellen sind. Das ist übrigens teilweise bei uns auch nicht anders. Es gibt dann erstmal ganz viele, gab es oder gibt es ganz viele alte Menschen sozusagen, die als Pfarrerinnen und Pfarrer schon deutlich älter sind. Dann kommt erstmal lange nichts und dann kommen ein paar Junge. Bei uns ist es umgekehrt bei der Bundespolizei. Wir haben jetzt ganz, 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 ganz viele Junge und ganz wenig Alte. Also das ist auch nicht immer ganz gut. Eigentlich wäre es ganz gut, wenn man so eine Kontinuität der Generation hätte, aber irgendwie scheint das nicht immer so zu klappen, personalpolitisch.
Möchte von diesen jungen Leuten nicht die einen oder anderen auch Pfarrer werden?
Ich glaube nicht. Wir haben ja schon einen Beruf.
Ja, das war also das Thema Ruhestand in der Pfarrerschaft war natürlich ein sehr vielfältiges und schillerndes, weil ja, wir ja schon auch immer so mit der Gemeindearbeit und den Gemeinden verbunden sind. Letztlich durch unseren Beruf auch viel unsere sozialen Beziehungen und Freundschaften so in der Gemeinde haben. Und wenn man dann in Ruhestand geht, dann bricht schon einiges davon weg. Und manche können da gut mit umgehen und andere weniger. Das ist auch ein bisschen eine Generationenfrage. Also wir erleben ja im Moment noch so durchaus die einen oder anderen Emeriten, nennt man die dann ja, also die Ruheständler, die einfach nicht die Finger von ihren früheren Tätigkeitsfeldern lassen können, die also immer noch meinen, also die 80er würden immer noch herrschen und man könne das immer noch genauso machen und das müsse man auch. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sich ganz raushalten und dann gibt es die dazwischen, die sagen, nein, ich habe aber doch eine Beauftragung und ich habe auch selber sozusagen diesen Drang, diesen Wunsch, Menschen für den Glauben zu gewinnen, Menschen im Glauben zu begleiten. Das mache ich nicht nur als Beruf, sondern eben als Berufung. Und soweit das irgendwie geht, möchte ich das natürlich auch machen. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, beim Kreis in Lübeck oder so irgendwie im Finanzamt sitze oder so. Ich kann mir vorstellen, dass man da dann auch sagt, ja, das war's dann jetzt. Weil ich will ja, wieder nicht gegen Finanzbeamte sagen, vielleicht ist das ganz anders, aber nur ein Beispiel.
Ja, das Besondere beim Pfarramt ist, glaube ich, dass man ja, manchmal sagt man das ja auch so, dass eine Gemeinde fast wie eine Familie werden kann und für manche ja auch fast wie ein Partner, nicht als einzelne Menschen, aber eine Gemeinde erstmal insgesamt. Und man verbringt ja sehr viel Zeit da und man in einer Gemeinde, da bauen sich ja viele Verbindungen auch auf, viele Beziehungen bauen sich auf und man gibt ja auch sehr viel. Also es ist ja so, dass man wirklich sehr viel Zeit investiert, sehr viel Energie investiert, sich sehr viel Gedanken macht, sehr bangt und hofft auch mit dem Schicksal der Gemeinde. Und ich glaube, da entsteht eine enge Verbindung, die aufzulösen nicht immer einfach ist. Also ein bisschen gemerkt habe ich das natürlich auch durch den Wechsel. Man muss nicht in Ruhestand gehen. Man kann ja auch zum Beispiel sich beruflich verändern. Wenn man lange in einer Gemeinde ist, ist eine enge Bindung da, die auch nicht von heute auf morgen weg ist, sondern die ein bisschen Zeit braucht, glaube ich auch, um diesen Abstand zu finden. Ich glaube, wenn man was leidenschaftlich macht, dann ist man auch verbunden. Ich glaube nicht, dass es immer das ist, ich habe ja jetzt nichts anderes mehr. Wobei, das kann auch passieren, wenn man jetzt zum Beispiel so viel in der Gemeinde gemacht hat, ist auch manches andere vielleicht auch liegen geblieben, ne? An Freundschaften oder anderen Themen oder so. Ich glaube, dann in Ruhestand zu gehen, ist keine einfache Aufgabe. Man muss sich neue Aufgabenfelder suchen und vielleicht auch neue Bestätigungsfelder, weil als Pfarrer und Pfarrerin man ja sehr viel entgegengebracht wird einem so an Bestätigung vielleicht auch, an Zuwendung und so. Das muss man erstmal verbauen, glaube ich, dann im Ruhestand. Wenn sich das dann so ändert und man plötzlich so ein Privatmensch ist, den keiner kennt, keiner mehr wichtig findet und vielleicht auch denkt, ach, lass den Alten mal reden, ne?
Ja, ja.
Sehr.
Und dann gibt es natürlich auch das, dass man sagt, da habe ich jetzt einen großen Teil meines Lebens reingegeben und jetzt kommen andere und machen das ganz anders. Manche erleben auch, dass jemand als Nachfolger gewählt wird, der es völlig anders machen und das Presbyterium und die Gemeinde möchte das auch ganz gerne. Das tut natürlich auch nicht
genau.
Genau. Aber das ist eben so. Also wir sind ja nicht der Herr, das habe ich ja immer auch schon im Podcast gesagt, der Herr der Gemeinde ist nicht der Pastor oder die Pastorin, sondern Christus. Es ist schon wichtig, das zu trennen. Deshalb finde ich es auch selber ganz, ganz gesund, wenn man nicht nur auf einer Gemeindefahrstelle irgendwie 40 Jahre lang sitzt, weil man die Gemeinde dann eben auch sehr, sehr prägt, ob man will oder nicht. Es gibt nun mal Leute, die finden mich jetzt als Pfarrer, um jetzt irgendein Beispiel zu nehmen, oder dich als Pfarrer irgendwie toll. Mhm. Und es gibt auch Leute, die sagen, nee, also der geht gar nicht. Und wenn ich jetzt irgendwo 40 Jahre Pfarrer gewesen bin, dann sind 40 Jahre lang die nicht gekommen, die sagen, nee, also der Edler, das ist überhaupt nicht meins. Und es sind die gekommen, die sagen, ja, der Edler, der macht das ganz ordentlich. Und dann, wenn ich dann gehe, dann ist es aber sehr schwer, jemanden zu finden, der das vernünftig weitermacht. Also der diese Leute abholt. Der Übergang ist dann sehr, sehr schwierig.
Das ist wirklich schwierig, aber ich finde, das ist so, ich kann es glaube ich so ein bisschen sagen. Ich war 18 Jahre in der Altstadtgemeinde und ich glaube, das ist einfach so, da ist man auch eng verbunden, keine 40 Jahre, aber trotzdem ist es eine enge Verbindung. Und ich glaube, solche Abschieds- oder Veränderungsprozesse müssen auch gestaltet werden dann. Also das ist wirklich, ich finde das ein bisschen wie eine Trennung, ist es so. Also man muss sich wirklich auch so ein bisschen Abschied nehmen und jeder entwickelt sich weiter und so. Und das
wenn
geht auch nicht von heute auf morgen.
Wenn plötzlich nach 18 Jahren weggehen.
Ja, da ändern sich Dinge. Und natürlich, man guckt dann auch da drauf und denkt, wie ist das und so. Und da wieder Abstand zu gewinnen, braucht ein bisschen Zeit und ein bisschen Unterstützung, glaube ich, auch und viel Nachdenken. Und darum glaube ich, tatsächlich so eine Vorbereitung in den Ruhestand, wo ja dann nichts anderes mehr beruflich kommt, ist eine Sache, die, glaube ich, wirklich tatsächlich sehr gut vorbereitet werden muss und auch nachbereitet. Also auch, glaube ich, auch so im Ruhestand, so die ersten, weiß ich, das erste Jahr oder so, muss man wahrscheinlich mal sich intensiv mit der Frage beschäftigen, bis dann, glaube ich, der Punkt kommt, wo man sich gelöst hat. Und das wäre, glaube ich, auch so ein natürlicher Prozess nach so einer gewissen Abschied, vielleicht auch Trauer, dann auch Neuanfang beginnt und so funktionieren solche Prozesse auch. Mhm. Und ich glaube, die müssen gestalten. Und dann geht ein neues Leben los. Ja.
Ja, ja. Genau. Hoffentlich. Also, ne, wenn man es denn auch noch erleben kann. Also, ich kenne ja durchaus Pastoren, die hat man vor 20 Jahren mit 58 in Vorruhestand geschickt, bei vollen Rentenbezügen, weil sie einfach zu teuer geworden waren. Da hat man dann gesagt, also es ist billiger, wenn wir die in Rente schicken und dafür junge Leute anstellen, die ganz, mit einem ganz anderen Gehaltsklassen anfangen, als wenn wir die weiterarbeiten lassen. Auch eine interessante Geschichte. Und da hätte ich jetzt noch 3 Jahre, dann könnte ich auch schon. Mhm. Und dann gibt es jetzt natürlich, also ich muss bis mindestens 67, denke ich, arbeiten. Und wenn ich 67 bin, muss ich wahrscheinlich bis 75 arbeiten, ne, weil es ja kaum Nachwuchs gibt.
Also was du gerade gesagt hast, das Einzige, was man sicherlich auch noch dazu sagen kann, ist, viele von denen, die mit 58 in Ruhestand gegangen sind, jedenfalls die ich kenne, haben dann noch in der Kirche weitergearbeitet, ganz ordentlich. Ah ja. Vielleicht nicht mehr in der vollen Verantwortung, wie man das so als Gemeindepfarrer macht. Das muss man ja auch nicht. Aber ich kenne doch einige, die sich da doch sehr intensiv noch eingebracht haben und ja, und noch manches gemacht und bewirkt haben. Man hat die jetzt quasi so ein bisschen ins Ehrenamt geschickt dadurch. Also die Personalpolitik war komisch, das stimmt. Das gab ja auch so eine Schaukelpolitik, ne? Erst mit 58 in Ruhestand, dann bis 67 arbeiten. Mhm. Manchmal versteht man das nicht so richtig. Mhm. Aber die einzelnen Menschen, die das in Anspruch genommen haben, haben das, glaube ich, nicht nur, sind dann nicht irgendwie nur in Ferien gefahren, sondern haben sich ja viele, viele weiter eingebracht.
Ja,
das ist natürlich immer so eine Geschichte.
Entschuldigung. Was?
Verlangen kann man es nicht. Also das ist eine freiwillige Geschichte natürlich.
Ja. Viele haben ja auch gesagt, jetzt kann ich endlich so arbeiten, wie ich mein ganzes Leben als Pfarrer eigentlich arbeiten wollte. Denn jetzt muss ich mich nicht mehr mit den ganzen finanzorganisatorischen Kirchengesetzen und sonstigen Dingen umschlagen, sondern jetzt kann ich Gottesdienste machen. Jetzt kann ich Evangelium verkünden, kann Gottesdienstvertretungen anbieten, ich kann Beerdigungen und Trauungen und Taufen machen, so viel ich will, sofern das natürlich in der Gemeinde, wo ich dann bin, gewollt ist. Das muss alles vernünftig abgeklärt werden, aber ich kann Besuche machen, ich kann und so, das kann ich alles machen, und darum geht es mir ja eigentlich, ich möchte das Evangelium verkünden. Und da haben sehr, sehr viele auch den Gemeinden sehr gut getan, weil die eben auch wirklich entkrampft die Arbeit machen konnten, die wir als Theologen eigentlich machen sollen oder eigentlich machen dürfen. Während ich jetzt, also das war wirklich ein schwieriges Ding für mich auf dieser Tagung, mir wurde klar, dass ich doch noch einige Jahre zu arbeiten habe und dass ich in diesen Jahren einige sehr, sehr unangenehme Dinge erledigen muss mit den Leuten, die mit mir in einer Altersklasse sind, die uns, die Vorgänger, so ein Stück jetzt auch überlassen, weil die sagen, nö, wir gehen jetzt, und solange wie ich noch da bin, ein, zwei Jahre, so lange bleibt das einfach alles noch so, wie es ist, und dann könnt ihr das ja machen. Ja, ganz großartig.
Ja, wir sind das Ende der geburtenstarken Jahrgänge sozusagen. Mit uns endet das. Und das ist ja so, das ist ja nicht im Kirchenkreis Dotho so, dass weiß ich, wahrscheinlich 3/4 der Leute so Ende 50 Richtung Ruhestand ist. Dann kommt ja lange nichts und dann kommen ein paar junge Leute. Die haben es, weiß nicht, vielleicht haben die es auch nicht so leicht, weil die müssen ja mit wenigen dann anfangen. Die können natürlich sagen, okay, wir machen jetzt mal so Tabula Rasa und starten mal komplett neu durch, weil ja nicht mehr so viel Ballast sozusagen da ist und man ja auch nicht mehr so kann. Also man kann ja nicht mehr viele Dinge fortführen, man muss ja neu starten. Hm. Ist vielleicht eine Chance, ein Generationswechsel. Aber ich finde auch, für diese Abbaugeneration, das war eine Jahrzeit lebens. Also seit ich angefangen habe in der Kirche, hieß es immer sparen und reduzieren und abbauen. Stimmt, da gibt es noch einiges abzuwickeln, ja.
Ja, das sind schmerzliche Sachen. Ja, ich weiß. Hm. Wir haben uns nochmal klar gemacht, dass wir im Kirchenkreis Dotho seit den 60er Jahren, glaube ich, ungefähr die Hälfte der Menschen verloren haben. Also ein bisschen weniger als die Hälfte, aber da waren unglaublich viele Leute hier und auch in der Kirche und auch evangelisch. Das hat sich seitdem verändert. Wir haben aber immer noch den Gebäudebestand von damals. Und wenn man jetzt mal ganz sachlich drauf guckt, brauchen wir diese Gebäude eigentlich in dieser Fülle gar nicht mehr. Wir können sie aber vor allem auch nicht mehr finanzieren. Das ist das große Problem, denn vor Tage war in der Zeitung auch wieder so ein Artikel, dass im vergangenen Jahr wieder unglaublich viel mehr Menschen aus der Kirche ausgetreten sind und dass die Gründe jetzt auch wirklich inzwischen so vielfältig sind. Also man hat also festgestellt, es sind Leute ausgetreten, weil sie weil wir in Corona-Zeiten zu hart mit den Sicherheitsmaßnahmen umgegangen sind. Und es sind Leute ausgetreten, weil wir nicht hart genug waren. Es sind Leute ausgetreten, weil wir zu viel für die Ukraine-Flüchtlinge tun. Es sind Leute ausgetreten, weil wir zu wenig für die Ukraine-Flüchtlinge tun. Ich hatte ja jetzt diese Dame, die ausgetreten ist, weil sie es nicht ertragen kann, mit Fleischessern in einer Kirche zu sitzen, weil sie selbst vegan ist. Und man fragt sich natürlich, was ist denn das auch für ein Kirchenbild, wenn ich mich es wird offensichtlich ja überhaupt nicht mehr realisiert, dass die Kirche die Gemeinschaft der Heiligen, der Glaubenden ist, die sich ja auch irgendwie organisieren und tragen muss, sondern die Kirche ist irgendwie eine vage, in sich selbst existierende, superreiche, anscheinend immer noch, wird jedenfalls von Leuten, die austreten, immer behauptet, Institution, sieht man ja am Papst, wie reich der ist. Das interessiert in der evangelischen Kirche natürlich überhaupt nicht, aber das interessiert die Leute nicht. Die meinen immer, Kirche ist das so, ne? Wird nicht getrennt. Und das ist eine Institution, die man sich getrost sparen kann. Und vor allen Dingen spart man sich natürlich gerne das Geld, das man da zahlen muss. Was man sich nicht so sehr spart, sind die Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, die Krabbelgruppen, die vielfältigen Angebote für Familien, für Menschen, für Besuchsdienste und sowas. Das will man natürlich schon irgendwie haben, aber man möchte da nichts für zahlen. Und das führt dazu, dass wir jetzt echt einen massiven Abbau betreiben müssen. Also so massiv wie, glaube ich, noch nie. In vielen Bereichen ist der ja auch schon passiert. Also im Ruhrgebiet hat man das längst hinter sich. Jetzt kommt das auch in Ostwestfalen an. Und trotzdem, hier wie da, sind das, glaube ich, nicht Dinge, für die man Pfarrer geworden ist.
Ja, und die Frage ist ja, du sagst, Pflege es kommt. Ja, es kommt. Ich weiß nicht, wie es, ob es wirklich ankommt. Es kommt vielleicht so an, wie eine Welle angespült wird. Aber ob es wirklich so ankommt, dass man darauf wirklich reagiert, das ist ja doch vielleicht nicht ganz so gegeben in der Kirche, weil ich das ja auch erlebe, auch hier. Ich gehe in Gottesdienste, wo 8 Leute sitzen und frage mich auch, warum. Ich gucke mir Gemeinden hier an, wo Angebote sind, wo ich denke, nicht für mich, ja. Das ist ja so. Also das ist wirklich schwierig. Und ich glaube, dieser Traum, diese flächendeckende Kirche sozusagen aufrechtzuerhalten, der ist längst ausgeträumt. Vielleicht war das auch nie so ein wirklicher Traum, sondern mehr so eine Gegebenheit. Die Frage ist ja, wie es so eine innere Reformation, glaube ich, gibt, wo man sich auf das besinnt, was wichtig ist und das gestaltet, weniger mit Gebäuden, mehr mit Leuten und vor allem mit einer inneren Überzeugung. Solange wir in so einem Abschieds- und Trauerprozess sind, immer denken so, oh, alles wird kleiner. Also das ist wirklich sehr unattraktiv, finde ich, auch für Menschen. Das macht auch keinen Spaß.
Nee, genau, das reißt auch keinen vom Hocker.
Das ist auch nicht das, was das Evangelium als frohe Botschaft beinhaltet.
Genau. Ach, ich gehe so gern zur Kirche, der Pfarrer jammert immer so nett.
Genau. Ja, das ist so. Und deshalb glaube ich, wer gerne jammert, der ist dann natürlich auch gut aufgehoben. Aber es ist nicht ganz so das, was man sich wünscht. Es gibt ja, Gott sei Dank, wir wollen ja nicht so ganz so ein Bashing machen. Es gibt viele andere gute Beispiele. Es gibt auch sehr motivierte Menschen und Menschen, die auch auf der Suche sind und die auch motiviert ihre Arbeit machen. Aber insgesamt, glaube ich, müsste man wirklich sich von sehr vielen Gebäuden trennen. Vielleicht den einen oder anderen Euro nochmal in Personal stecken und dann einfach mal wirklich nochmal richtig gründlich überlegen, was zu tun ist und nicht einfach so zu gucken, wie kann man noch Dinge halbwegs aufrechterhalten, bis sie so ausgedünnt sind, dass sie auch nicht mehr funktionieren. Aber dazu braucht man viel Mut. Und wo soll der herkommen? Schwierig.
Ja, also du hast ja selber, wir sind jetzt schon eine Weile am Quatschen, aber du hast ja selber auf den Predigtext für den kommenden Sonntag hingewiesen, der dir persönlich, mir auch, aber dir persönlich auch ganz, ganz stark als ein besonderer Bibeltext am Herzen liegt, hier Römer 1. Und das ist ja das, worum es eigentlich gehen soll. Ich erhöhe die Spannung. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn ich sage, worum es geht. Nein. Und dann hat man aber das Gefühl, wenn man die Leute in den Gemeinden hört, man ist irgendwie nur noch in so einem Heimatverein, wo es nur darum geht, den Status quo, die Gebäude, die Straßenzüge, die Zugehörigkeiten zu bewahren. Das interessiert die Menschen, welche Farbe in der Kirche an der Wand gestrichen ist und so. Und dass bloß meine Sachen, wo ich seit 60 Jahren nicht war, aber wo ich mich ja zugehörig fühle, dass die sich nicht verändern dürfen. Alles andere, also können ja 50 Gemeindehäuser zumachen, aber nicht das, wo ich hingehe. Da geht es bei den Menschen, so erlebe ich das wirklich sehr schmerzlich bei Kirche, da geht es immer drum, aber es geht nicht ums Evangelium. Es geht nicht so sehr um Gott, das interessiert viele dann an der Stelle, da wird nicht groß nachgefragt, sondern es geht immer um diese Äußerlichkeiten. Ja, und Lars, sag du doch mal, es ist doch dein Text.
Genau, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn, wie steht im Alten Testament, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und ich finde, da steckt alles drin, finde ich. Da steckt sowohl eine Theologie drin, aber auch ein Kirchenbild. Weil es erstmal, ich schäme mich des Evangeliums nicht, sondern ich bin stolz drauf, aber ich freue mich darüber, dann die selig macht. Das heißt, wer daran glaubt, der ist auch, ich würde mal sagen, darf auch glücklich und hoffnungsvoll sein. Dann dieser Gedanke von Paulus, den Juden und den Griechen sozusagen für beide unterschiedlichen Formen von Menschen die richtige Sprache zu finden. Und dann der Gerechte wird aus Glauben leben. Also das muss man sich auch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also man denkt bei Leben und Sterben immer an Sünde und Tod. Hier geht es ja darum, dass man aus Glauben lebt. Ja? Dass man von dieser Haltung getragen ist und Leben wirklich nicht als bloße Existenz versteht, sondern als etwas, was dem Leben Sinn gibt und Hoffnung und Orientierung und sowas. Und ich finde, in diesen wenigen Sätzen, die ja so am Anfang des Römerbriefs stehen, da ist eigentlich, finde ich, der Schlüssel für die Lösung von vielen Problemen enthalten. Wirklich. Unbedingt. Ganz ehrlich. Ein Satz. Wirklich.
Und Paulus sagt, ich bin das den Leuten schuldig. Das bin ich den Leuten schuldig, ne? Denen das zu sagen von Gott, dass die frohe Botschaft, du bist angenommen, du bist geliebt, deine Gottesbeziehung ist geknüpft und du kannst dich im Leben, im Sterben, im Tod auf Gott verlassen. Das ist bereits geklärt, das kannst du dir schenken lassen, das kann dein Leben im positiven Sinne in allen möglichen Richtungen verändern. Das ist ja auch ein Prozess. Aber da sagt Paulus, das bin ich den Leuten schuldig, allen, egal wer das ist. Ich lese da nichts von, ich bin den Leuten schuldig, ihnen ihr Gemeindehaus zu erhalten. Die gab es damals noch.
Also sollte das so sein, dass das Gemeindehaus wirklich Verkörperung höchsten Heils und Evangeliums ist, wäre was wahrscheinlich für Paulus auch ein Weg, aber nur im Einzelfall. Also nicht generell, das ist nicht die Grundlösung sozusagen, dass man sagt, wir haben einfach viele Punkte da stehen und gut ist. Ne? Also dieses die Sprache zu finden für unterschiedliche Menschen zum Beispiel, ist echt ein wichtiger Punkt, finde ich. Also sich auch mal zu gucken, wie reden Menschen, wie wird man verstanden? Ja? Vielleicht auch, welche Haltung nimmt man ein? Das geht ja nicht darum, das Fähnchen nach dem Wind zu drehen. Und das ist ja das Problem auch manchmal, dass man sagt, ja, heute sind wir für Klima und morgen sind wir für dies und morgen für das und dann für jenes und so. Also man muss auch nicht jedes gesellschaftliche Thema sozusagen im Nachhinein irgendwie aufgreifen. Das kann man machen, aber das ist auch nicht die Lösung. Sondern ich glaube, wichtig ist wirklich zu hören und zu gucken, wie ticken Menschen und versuchen, einfach ihnen einer vielleicht ein bisschen zu werden, einer wie sie, mit dem Evangelium und diese Sprache zu sprechen und das so anzubringen. Das kann man aber nur, glaube ich, wenn man selber getragen und hoffnungsvoll ist und sagt, ja, ich mache das gerne, ja, ich verkündige auch gerne das Evangelium oder ich lasse mich auch von negativen Dingen nicht so runterziehen, weil ich weiß, ich bin getragen aus meinem Glauben, aus durch Gott und so, das gibt einem eine ganz andere Haltung. Also nicht, dass man immer fröhlich ist oder so, aber zumindest Hoffnung hat, nicht aufgibt.
Genau.
Zuversichtlich.
Das ist auch die Perspektive, die uns, finde ich, so im Arbeiten, auch wenn man so die Sandwich-Generation ist, die jetzt weitermachen muss, und auch im Ruhestand irgendwie die Perspektive gibt. Ne? Also ich möchte da doch bauen, ich möchte das doch machen, das ist der Auftrag und das, das kann man eben auch nicht einfach so an der Garderobe aufhängen.
Genau. Und wir persönlich haben ja noch.
Ja. Also und im Arbeitsalltag also, nicht und im Ruhestand eigentlich auch nicht. Das geht eben nicht so einfach. Genau.
Soll auch für uns der Ruhestand noch weit weg. Also das finde ich auch ganz gut. Es gibt ja manchmal Leute, die zählen ihre Tage, bis sie in den Ruhestand gehen. Ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Wir sind jetzt, darf ich das so sagen, Mitte 50. Also wir dürfen noch gut 12, 13 Jahre arbeiten. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich da drauf.
Das ist ja schön.
Ja, tut mir leid.
Ja.
Nein, tut's nicht.
Nein, also alles gut. Ja, Lars, unsere Zeit ist schon wieder ganz schön am Ende. Wir natürlich
noch lange nicht. Echt schon wieder?
Ja, immer, wir haben schon 28 Minuten.
Oh, oh. Dann ist aber auch Zeit, jetzt mal Schluss zu machen.
Ja, also über das Evangelium sollten wir noch weiter und viel öfter reden, glaube ich. Aber
das sollten wir.
Ja. Ich wünsche allen eine schöne Woche und alles Gute und
bleibt behütet und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.